Hallo Mareike.
Hallo Marie.
Schön, dass du da bist.
Danke.
Würdest du dich vielleicht ganz kurz vorstellen und was zu deiner Person sagen?
Mhm. Ja, gerne. Und zwar Mareike. Ich habe so verschiedene Hüte auf, würde ich mal sagen. Ich bin eigentlich Fotohistorikerin, promovierte, habe aber auch einen ganz starken Schwerpunkt in der Literaturwissenschaft. Da komme ich eigentlich her und mache alles, was so zwischen Bild und Text ist, was mit Sprache zu tun hat, Sprachbildern. Und im Englischen und Deutschen unterwegs, war lange in den USA und bin jetzt wieder in Berlin.
Hast du in den USA auch promoviert?
Genau.
Ah, ja. Mhm. Und was machst du hier in Berlin jetzt?
Ich habe so eine ganz tolle Stelle an der Schnittstelle zwischen der Kunsthochschule Weißensee und einem Exzellenzcluster, wo es um ganz stark interdisziplinär angesiedelte Forschung geht. Und ich habe da eher so eine, ja, administrativ klingt vielleicht ein bisschen eigenartig, aber so eine vermittelnde Rolle tatsächlich zwischen Studierenden, der Forschung und der Lehre, dass sich das gegenseitig gut befruchtet.
Genau, und wir kennen uns, weil wir in einem Forschungskreis zusammen sind, von Jörg Petruschat. Mhm. Und du hast neulich auch ein Panel moderiert, in dem ich war, kennen wir uns. Genau, und wir haben uns heute verabredet, wir haben so einen Arbeitstitel und ich bin jetzt gespannt, ob der Arbeitstitel der Endtitel wird. Das ist sowieso, weil wir haben auch gerade vor der Aufnahme schon kurz darüber gesprochen, dass man nie weiß, wo so ein Gespräch dann landet.
Genau.
Der Arbeitstitel war eigentlich, oder das Themenfeld war, dass wir gesagt haben, wir wollen uns über den Blick unterhalten. Und ich habe aber so ein bisschen die Vermutung, dass wir uns heute nicht nur über den Blick, sondern auch über die Berührung und über nicht nur über das Auge, sondern auch über die Hand unterhalten werden, was daher kommt, dass ich deine Dissertation gelesen habe, beziehungsweise das Buch, das dann daraus geworden ist. Ne?
Ja, genau. Ich habe die auf Englisch geschrieben eigentlich. Die war noch viel umfangreicher. Da ging es noch viel mehr um Abi Warburg, um andere historische Zusammenhänge. Und ich musste es dann ein bisschen kürzen fürs deutsche Buch, weil ich dann eine Förderung bekommen hatte für und habe das selbst übersetzt, was auch eine eigenartige Erfahrung ist. Und habe es so ein bisschen runtergebrochen nochmal und einfach verkürzt, dass es ein bisschen knackiger ist. Und
genau, und das Buch heißt ABC der Fotografie.
Mhm, genau.
Und warte mal, wo ist es rausgekommen? Beim König, beim
Walter König. Mhm, genau, und es geht um Fotobücher, also um das Erlernen von Fotografie anhand des Buchs. So ein bisschen die Idee, genau.
Genau, und da spielt die Hand nämlich eine große Rolle. Mhm. Das ist mir beim Lesen dann erst aufgefallen und das war so ein Punkt, der mich total fasziniert hat. Mhm. Und deswegen mal sehen, wo wir heute landen, Auge und Hand.
Genau, du hast gerade so eine schöne Handbewegung gemacht. Genau.
Ich wollte auch gerade noch sagen, ich habe mir gerade den Witz verkniffen zu sagen, dass das Buch, glaube ich, vergriffen ist.
Tatsächlich, ja.
Ich habe es auch leider als PDF dann gelesen und nicht in der Hand gehabt. Mhm. Vielleicht kommen wir jetzt aber mal drauf, warum das so wichtig ist. Mhm. Also warum ich hier die ganze Zeit so Andeutungen mache, dass in der Hand so eine große Rolle spielt. Mhm. Vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, um was es in diesem Buch geht. Also du hast gerade schon gesagt, Fotobücher.
Mhm, genau, ja, ich versuche es. Meine Idee war, ich habe über Fotografie verschiedentlich versucht zu arbeiten und bin immer wieder zu dem Punkt gekommen, dass es eigentlich ein eigenartiges Medium ist, weil sich das so ändert. Also wenn man es in der Hand hat, als kleinen Abdruck oder sowas, ja, als kleinen Print, dann ist es nur so ein Lappen. Aber wenn man es irgendwie in einen Rahmen packt, ins Passepartout und in einen ganz aufwendig schönen Rahmen mit ganz viel Abstand im Museum sieht, dann hat es auf einmal so eine totale Präsenz oder auch eine ganz andere Wertigkeit, die ihm zugeschrieben wird. Und ich finde es spannend, dass Fotografie so wandelbar ist. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass in den 20er Jahren Fotobücher publiziert wurden, die so eine ganz eigene Argumentationsstruktur hatten, also die tatsächlich auf das Bild fokussiert haben und da in der Anordnung der Bilder, also in der Sequenz, Geschichten erzählt haben oder einfach die Bilder miteinander haben sprechen lassen. Also Geschichte meine ich jetzt nicht im wörtlichen Sinne, dass da wirklich ein sprachliches Narrativ drunter liegt, sondern tatsächlich, und das fand ich ganz spannend, dass die Bilder in so eine Konstellation gebracht werden, in der Platz geschaffen wird, dass sie zwischeneinander kommunizieren können und dass eben auch dann die Erinnerungsbilder der Betrachterin oder des Betrachters mit hinzukommen, also dass man auch diese Sequenz aufbrechen kann, anders als in einem Museum vielleicht, weil man das Buch eben handelt, dass man hin und her blättern kann, dass man hinten anfangen kann. Viele Leute machen das bei Magazinen oder so, ja, dass sie hinten anfangen. Also es gibt so zwei Typen, glaube ich, die einen fangen vorne an, die anderen fangen hinten an.
Was für ein
an.
Typ bist du?
Ich fange hinten an.
Ich auch. Immer.
Ja. Und das hat so ein bisschen was Subversives auch, glaube ich, weil es eigentlich anders gedacht ist. Ich kenne auch Leute, die fangen beim Editorial an und lesen das erst. Habe ich nie gemacht. Genau, aber in den 20er Jahren sind Fotobücher entstanden, die Avantgarden, also von den Avantgarden befeuert, sag ich mal, Buchexperimente aufgegriffen haben und die ganz stark eben an das Visuelle geglaubt haben. Also verschiedene Leute haben das Potenzial des Bildes, aber auch die Korrumpierbarkeit des Bildes, die Verkäuflichkeit der Fotografie und die Uneindeutigkeit und die Ambiguität entdeckt und herausgestellt und einfach auch darin aber auch immer wieder das Potenzial, das politisch-aufklärerische Potenzial gesehen. Und da gibt es so diese Form, die sich dazwischen oder darin sehr bequem positioniert. Und da kommen so verschiedene Sachen zusammen. Und für mich hatte das Fotobuch, eben weil es so ein junges Medium war in der Zeit in den 20ern, wo auch der Film natürlich total prominent ist und massenwirksam ist, so ein Moment auch von so eine Nähe zum Kinderbuch, zum Bilderbuch. Walter Benjamin macht das auch ganz stark, der stellt diese Bezüge auch stark her. Der zum Beispiel unterstreicht auch, dass es eben das Lesen lernen, also wenn Kinder eben anfangen, sich die Welt sprachlich zu erschließen, natürlich erstmal über das Sprachbild läuft, also über die Buchstaben, die entziffert werden und immer dann irgendwie auftauchen wieder und die man dann verbinden lernt. Und es gibt so eine Ähnlichkeit eben auch in diesem Moment, sich in Fotografien zurechtfinden zu wollen und da irgendwie das, was da drin steckt, das sind ja immer total übersättigte, überfrachtete Bilder, die man irgendwie entschlüsseln möchte oder kann. Oder auch muss oder auch nicht kann. Und ja, dass eben diese Fotobücher so ein bisschen sowas wie eine ABC-Fibel, daher kommt eben der Titel meines Buchs, haben, die sich, genau, die Kinder eben auch erblättern. Also Kinder sind ja sehr viel weniger ängstlich, was eben das in die Hand nehmen und das auch tatsächlich in den Mund nehmen zum Teil, je nachdem wie klein sie sind, angeht. Und dass dieses Händeln, aber eben die Fotografie wiederum dann eben, dann komme ich zu meinem Ausgangspunkt zurück, auch so ein Stück weit wieder näher zum Betrachter bringt eigentlich. Also dass dieses in die Hand nehmen auch was Sinnliches hat, was aber auch so eine ganz eigene Nähe erschaffen kann.
Jetzt ist ja erstmal, weil du gerade sagst, man muss das, also man lernt lesen oder Kinder lernen lesen auch vielleicht erstmal über das Bilderbuch und der Buchstabe ist am Anfang Bild. Jetzt geht man ja eigentlich davon aus, so intuitiv, dass man eigentlich schon sehen kann, wenn man auf die Welt kommt, aber man kann auch nicht lesen, wenn man auf die Welt kommt. Und deswegen ist es so völlig unhinterfragt, dass man das Lesen lernen muss. Und dass man das Sehen lernen muss, ist erstmal eine ungewöhnliche Vorstellung. Du hast da ein ganz schönes Rilke-Zitat in deinem Buch drin, das ich jetzt nicht parat habe, aber er sagt irgendwie sowas wie, endlich, ich bin gerade dabei, sehen zu lernen.
Genau.
Aus den Erinnerungen des Malte Laurit-Brigge ist das, glaube ich. Genau. Und wieso muss man denn erstmal sehen lernen? Wir können doch schon sehen.
Ja, danke. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, ist es schon so, dass man das erstmal denkt. Also ganz, ne, wenn Babys auf die Welt kommen, können sie erstmal noch nicht so viel sehen. Das bildet sich also auch erst raus. Aber klar, ich weiß schon, was du meinst. Und ich glaube auch, dass diese Frage nach dem Fotografie ist eigentlich das Medium, was sich am schnellsten erschließt. Wenn man an abstrakte Kunst denkt oder sowas, denkt man erstmal, ja gut, das muss man vielleicht wirklich entschlüsseln lernen oder sowas, was da zu sehen ist. Weil es eben auch mit einer Überfrachtung oder mit einer Bedeutungsdimension versehen ist, die ne, jemand gemacht hat. Bei der Fotografie aber ist es natürlich eigentlich so, dass das etwas zeigt, wenn es jetzt nicht abstrakte Fotografie ist, was wir kennen, ja, oder die Welt irgendwie so, ein Baum oder so, das kann man ja erkennen und das kann auch jedes Kind irgendwie schon sehen, da hast du natürlich genau recht. Wenn ich sage, dass man sehen lernen muss und was auch vielleicht Rilke mit seinem Malte Laurit-Brigge-Zitat meint, wenn er sagt, ich fange gerade erst an, als erwachsener Mensch in Paris, in der Stadt der Moderne, sich zu bewegen, dann heißt es, glaube ich, wirklich, dass diese, also es hängt mit der Stadt zusammen, genau, also diese vielen Dimensionen, die auf den Menschen dort einströmen, also die Lautdimensionen, die visuellen Dimensionen, diese Beschleunigung, von der ganz stark die Rede ist am Anfang des 20. Jahrhunderts, die eigentlich schneller ist, als der Mensch das wahrnehmen kann, aufnehmen kann, der eigentlich noch sich erstmal daran auch annähern muss. Und diese visuelle Beschleunigung, die auch damals praktiziert und die auch, glaube ich, immer noch, also wenn wir jetzt irgendwie, ich bin auch, also wir sind, glaube ich, alle visuell übersättigt und daran eigentlich das meine ich damit, dass man sehen lernen muss, dass man tatsächlich eigentlich langsam lernen muss zu sehen. Also dieses sich einzulassen auf Bilder. Wir sind das so gewöhnt, schnell rechts oder links auf dem Telefon oder die Sachen irgendwie schnell wegzuwischen oder ganz schnell zu, wie wir denken, irgendwie Sachen zu prozessieren, wie man vielleicht sagen würde. Auch dass man, also wir verarbeiten aber, glaube ich, ganz wenig. Also wir nehmen unheimlich schnell wahr, Und das geht alles schnell rein, aber das, was wirklich verarbeitet wird, was wirklich mit sinnvollem Aufnehmen, das ist ja ein Bruchteil davon. Also wird das Gehirn natürlich auch völlig überfrachtet, aber ich meine eben dieses langsam sehen, dass man tatsächlich auch lernen muss, um überhaupt irgendwie eine Bedeutung irgendwie aus diesem Gesehenen irgendwie finden zu können.
Und dann gibt es ja zwei Ebenen, die man unterscheiden muss. Also einerseits spricht man von dem Abgebildeten auf dem Foto, dass man das vielleicht sehen lernen muss. Also wenn man jetzt Fotografie sehen lernen, also Fotografie, eine Alphabetisierung der Fotografie nennt es, glaube ich, wenn die stattfindet. Also es gibt ja die Bildebene und dann gibt es nochmal den Kontext. Und da zeigt sich schon diese Ambiguität, von der du gesprochen hast, der Fotografie, dass man, dass einerseits Fotografie oft entweder als Zeuge, die Fotografie wird so eine Zeugenschaft zugesprochen, Roland Barthes nennt das, es ist so gewesen.
Genau.
Ich weiß, also das, was auf dem Bild abgebildet ist, ist in dem Moment so gewesen. Mhm. Also es hat eine Zeitlichkeit, aber vor allem auch eine Zeugenschaft. Und andererseits, also man spricht sozusagen der Fotografie dieses Können zu und andererseits misstraut man der Fotografie aber auch immer, weil man sagt, ist es wirklich so gewesen, was ist nicht abgebildet, aber auch vor allem, wer nutzt diese Fotografie und in welchem Kontext und was will derjenige vielleicht damit bewirken? Also es geht so von, also vielleicht sind die zwei Beispiele, die man verwenden könnte, die absolute Zeugenschaft des Bildes ist vielleicht das Beweisfoto, ne? Also das vor Gericht verwendet wird. Da, hier haben wir es, da sehen wir es doch. Und auf der anderen Seite, das Misstrauen der Fotografie gegenüber ist wahrscheinlich das der Propaganda. Also wie die Nazis zum Beispiel die Fotografie verwendet haben, um Hitler als Ikone zu inszenieren. Ich glaube, Benjamin nennt es dann die Ästhetisierung des Politischen zu betreiben. Ne? Die Fotografie klassischerweise wird immer in diesen zwei Lagern beschrieben. Es gibt dann noch später noch andere Versuche, das anders zu fassen. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen. Aber das ist diese Ausgangsambiguität, ne, von der du gesprochen hast. Mhm. Und wenn man jetzt in dem Sinne, wie du das behandelst, das Sehen lernen will, dann oder das Sehen lernen von Fotografien, also Fotografien sehen lernen soll, dann geht es ja eigentlich darum, diesen Zeugencharakter, dem es ist so gewesen, erstmal zu misstrauen, oder? Und eher den Kontext mit einzubeziehen.
Genau, also was ich eben gesagt habe, was mir eigentlich total wichtig ist, dass was ich unheimlich spannend finde an der Fotografie, ist das, was du eben so wunderbar gesagt hast, es gibt ja einen Kontext. Also es ist eben nur ein Ausschnitt, den man zu sehen bekommt, der aber so stark an die vermeintliche Realität geknüpft ist, dass man das eigentlich erstmal das gar nicht so auffällt, dass ja was fehlt oder dass es eben nur ein ganz bestimmter, also wenn es jetzt einen halben Meter weiter fotografiert wäre, dann wäre was anderes zu sehen. Dass also genau das, dass das, ich glaube, Barthes sagt das auch, also es gibt halt dieses Schweigen. Es gibt, also das Foto kann ja nicht sagen, weiter links wäre aber noch das Interessante gewesen oder das war eine halbe Stunde zu spät oder so. Ja? Also es gibt ja so eine ganz starke Zeitlichkeit auch in der Fotografie und all das ist aber nicht Teil der Information, die man bekommt. Und das, was mich eben so fasziniert, ist eigentlich, dass ich glaube, jedes Bild hat irgendwie die Kraft, mit anderen Bildern in Dialog zu treten und irgendwie zu kommunizieren. Und das finde ich aber bei der Fotografie, glaube ich, besonders stark. Also weil sie eben so ein eigenartiges, reiches und gleichzeitig auch irgendwie so armes Medium, also das, vielleicht sind das komische Begriffe gerade, aber diese, das, was ich Barthes und ich glaube auch Susan Sontag, also als Surplus bezeichnet, das wird als Überschuss eigentlich an etwas, was da ist, aber was ganz starke Interpretationsarbeit eigentlich bedarf. Und für mich ist es wirklich so, dass da immer so Funken überspringen zwischen verschiedenen Bildern und dass das aber auch etwas ist, was man gar nicht so schnell fassen kann eigentlich.
Du bringst ja auch das Beispiel in deinem Buch, von was ja auch sehr stark in den 20er Jahren dann aufkommt, ist einfach das Bild in der Zeitung. Ne? Mhm. Und da stehen dann auf einer Zeitungsseite ganz viele Bilder nebeneinander und die sind natürlich verschiedenen Artikeln zugeordnet. Aber erstens macht das Bild was mit dem Text und dann machen die Bilder auch was untereinander. Und der Text oder vielleicht die ganze Zeitungsseite ist ja auch wieder ein Bild. Das vergisst man manchmal, aber die berühmteste deutsche Zeitung hat das ja sogar im Namen, ne? Die Bild-Zeitung. Weil die natürlich erstmal als Bild, als Cover zu einem spricht, lies mich und mit diesen großen Überschriften und so. Also das Bild ist nicht nur das Foto selber, sondern die Fotos oder die Bilder und der Text zusammen ergeben dann nochmal ein Gesamtbild.
Genau, genau. Und das ist tatsächlich auch was eigentlich erst in der letzten Zeit so ein bisschen in den Blick gerückt ist. Wieder beim Blick. Also dieses, auch in der Fotoforschung war ganz lange eigentlich nur das Bild selbst Gegenstand der Betrachtung. Also dass tatsächlich dann auch Bilder aus Fotobüchern abgedruckt, also man hat über Fotobücher gesprochen, aber man hat eigentlich nur das Bild reproduziert, das fotografische Bild, was auf der Seite war und nicht die ganze Seite. Und das finde ich interessant, weil das da erst, also so wirklich diesen Schritt zurück zu machen, so das ist, das Bild sitzt aber ja irgendwo und wird auch grafisch durch die Seitenzahl oder durch den Text oder was auch immer irgendwie noch anders gehalten. Also das sind ja alles die Rahmungsbedingungen für das, was ich dann irgendwie sehe.
Das nennst du beredtes Schweigen. Das fand ich ganz toll.
Ja. Das weiß ich schon gar nicht mehr.
Ja, dass sozusagen die Bildunterschrift und das Bild zusammen, also da, dass man da dieses Schweigen da ganz deutlich hat, dass das Bild gegenüber dem Text schweigt, und aber der Text, die Bildunterschrift, aber auch die Seitenzahl, also du sprichst wirklich über alle visuellen und textlichen Elemente, dass die zusammen miteinander sprechen, und da formulierst du das eben als beredtes Schweigen.
Ja. Gut gefallen. Ja. Ja, danke. Genau, ich finde tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das ist so ein bisschen das, was, also apropos sehen lernen, das ist, ich habe ja Kunstgeschichte studiert auch, und ich habe gelernt, dass man eben nochmal neu Sachen auch sehen lernen muss, und dass man eben, wenn man eine Sprache dafür findet, das auch eigentlich hilft. Also erst dann sieht man die Sachen. Also wenn man einmal drauf gestoßen wird, dass da eben, dass diese Elemente überhaupt existieren, dann fängt man sie ja an zu sehen. Also dieses, dass dann irgendwie die Bildunterschrift irgendwie auch verschieden lang ist oder sowas, oder dass es dann bestimmten Rhythmus gibt vielleicht oder sowas, der sich daraus auch ergibt oder so. Das fand ich eigentlich immer ganz interessant. Ich habe dieses Wegzoomen. Also wenn man eigentlich sonst denkt, man weiß eigentlich, wovon man redet, aber dann geht man so einen Schritt weg und merkt irgendwie so, aber da ist noch was anderes, was irgendwie drumherum ist. Da klebt noch was dran, oder da gibt es noch so, ja, so andere Elemente, die auch irgendwie, die das überhaupt aufmachen, irgendwie das Sehen.
Genau, und das gilt natürlich für Bücher und aber auch bei Kunst gilt das einfach für den Kontext. Ne? Also wenn man, das berühmte Beispiel ist wahrscheinlich die Mona Lisa, wenn man im Louvre ist, dann man hat die Mona Lisa wahrscheinlich tausendmal besser gesehen. In jeder Reproduktion bringt sie einem eigentlich auf der Bildebene näher. Und was man vor allem sieht, ist nämlich, dass da so viele Menschen sich um dieses Bild gruppieren und versuchen, es zu betrachten. Und vielleicht sieht man sogar eher auf dem iPad dasjenigen vor einem, der gerade versucht, ein Foto davon zu machen.
Genau. Ja, es ist ja unheimlich klein auch. Ne? Also das finde ich auch so lustig. Also diese komischen, genau, man hat eben ein Bild im Kopf und das hat aber eine ganz andere Größe eigentlich als das originale Dings, was man dann in die Hand nehmen könnte, wenn man es könnte.
Ja. Genau, und jetzt jetzt haben wir sozusagen, also es gibt die Bildebene, dann gibt es das Bild nochmal auf der Seite und dann, also da zieht man den Rahmen dann ein bisschen größer. Und dann gibt es ja aber auch noch die nächste Ebene, die du auch noch mit reinbringst in deiner Untersuchung. Das ist dann die Zeitebene und eine haptische Ebene, weil du dann bei einem Buch, erstmal hat das Buch, also man tritt zurück, man sieht die Seite und dann sieht man aber auch den Objektcharakter des Buches. Man hält es in der Hand und dann sind ja aber in einem Buch immer zwei Seiten nebeneinander. Und jetzt sprichst du davon, dass da ein Dialog passiert natürlich zwischen den Bildern, also die machen was miteinander und dass der aber so wichtig ist, weil der Blick hin und her springt. Und da legst du den Fokus sehr auf die Hin- und Herbewegung einerseits und dann aber auch die Brüche, die entstehen zwischen den Bildern. Das scheint dir ganz ein ganz zentraler Punkt zu sein, ne?
Ja, genau. Also das ist schön. Das ist interessant, das nochmal von dir zu hören, so wie du es gelesen hast oder so wie du es, genau. Weil ich tatsächlich das Buch, so wie du es jetzt gesagt hast, hatte ich einfach auch nochmal die Möglichkeit, einfach ein Buch, was, wenn man dieses Wort Buch hört, was man dann eben eigentlich im Kopf hat, ist ja eigentlich ein Buch, was vor allem Text enthält. Und ein Buch, was Text enthält, ist natürlich, liest man ganz anders als ein Buch, was Bilder enthält. Und diese Zeitebene bei einem Text basierten Buch ist natürlich eine, wo eben, also das liest man ja eigentlich linear, ja? Also man folgt eben den Sätzen und abstrahiert aber dann natürlich sofort. Und es entstehen Bilder im Kopf, die eben nicht auf der Seite sind, aber durch die Wörter irgendwie hervorgerufen werden. Und bei einem Bilderbuch ist es ja so, dass diese Bilder fixiert sind und dass man eben da auch zurückgehen kann, was man natürlich auch kann, wenn man Textbilder hat, dass man eben an die Stelle guckt und dann entstehen die auch wieder im Kopf. Aber da ist eben diese man ist eigentlich schon limitiert, weil das Bild eben sehr präsent ist und da ist. Und diese Form des Fotobuchs ist sehr spannend eigentlich, weil die nicht so viele Varianten hat wie ein Text eigentlich. Ne? Also man kann in einem Fotobuch kannst du entweder, du hast einfach zwei Seiten, die dann als Doppelseite fungieren und das ist dann also quasi der erweiterte Rahmen, wie du das eben so schön genannt hast. Da sind dann einfach, das ist das Bild, was man dann sieht. Das ist der ganze optische Reiz quasi. Ne? Und auf diesem Rahmen kann man eben verschiedene Bilder drapieren oder man kann irgendwie zwei gegenüberstellen, die sehr symmetrisch aufgeteilt sind, oder man hat eben ein Bild und eine leere Seite. Und das kann man natürlich auch variieren. Also man kann dann immer das Bild rechts machen oder man kann das Bild links machen oder man kann es auch, also dadurch entsteht ein bestimmter Rhythmus. Und diese Zwischenräume zwischen den Bildern sind natürlich eigentlich nur das, was quasi hilft, das Bild sichtbar zu machen. Also die sind eigentlich eher marginal, also auch im Sinne sind ja der Rand. Aber ich fand es insofern wichtig, das zu betonen für mich, weil dadurch auch, also dieser Rhythmus eigentlich entsteht. Also wie natürlich auch bei der Sprache in einem Satz, irgendwie die Satzzeichen und sowas eben, das, was vielleicht sekundär ist, aber eben natürlich auch diesen Rhythmus erzeugt, ob es nur lange Sätze sind oder kurze. Und so ist es bei diesen Bildsequenzen ja auch. Also dass je mehr weiße Seiten man hat, umso mehr Pausen hat man im Blickprozess quasi oder in diesem Prozess, sich diese Bilder zu erschließen. Und das ist eben auch der Unterschied zum Beispiel zu anderen visuellen Darreichungsformen. Also du hattest eben diese Zeitungsseite genannt, wo eben dann also so auf einen Blick quasi so eine Information vermeintlich eben abrufbar ist. Ne? Also man hat eine Story irgendwie und die erschließt sich eben mit einem relativ schnellen Draufschauen. Und im Fotobuch eben ist mein Argument, dass man durch das Erblättern und durch diese Pausen, die dann irgendwie beim Blättern entstehen und durch dieses langsame sich von Seite zu Seite hangeln oder auch wenn man es wie Daumenkino macht oder sowas Schnelles durchblättern, dass man diesen Rhythmus eben selber herstellt und diese Pausen auch variieren kann. Und das kann man zum Beispiel ja im Kino nicht. Also da kannst du ja nicht die Pause-Taste drücken zu der Zeit. Also heute können wir es natürlich alle, damals ging es nicht. Genau, ja.
Und dann, was ist der Lerneffekt jetzt? Also weil du die Alphabetisierung, die da stattfindet oder das Sehen, Lernen, ist das eine, verstehe ich das richtig, dass das eine, dass die genau auf die Kontextualisierung von Bildern hinweisen will? Also dass der Betrachter lernt, dass Bilder in verschiedenen Kontexten und in verschiedenen Kombinationen verschiedene Dinge mit einem machen?
Ich glaube, was ich damit meinte, mit dem Bilderlesen, ist tatsächlich die, dass Bilder in Interaktion treten. Also dass sie eben das, was ich eben meinte, mit dem Dialogischen oder mit dem, dass Bilder eigentlich so ein Gespräch anfangen. Also sie bleiben auch hängen und wenn sie gut gemacht sind, obwohl das Werturteil jetzt auch nicht unbedingt passt, aber dass sie irgendwie mit uns arbeiten. Also dass wir sie mitnehmen und dass wir dann vielleicht auch, wenn wir das Buch gesehen haben oder das Bild gesehen haben, rausgehen und die Welt ein ganz bisschen anders wahrnehmen vielleicht und irgendwo anders ähnliche Sachen sehen und die dann zurückspielen auch. Also das ist glaube ich, das, was du eben auch mit diesem, dass Fotografie eben diese Ambivalenz hat und dass das eben nichts einfach so ist, wie es ist. Also dass natürlich, dass dieser Bartsche Satz, es ist so gewesen, auch nur heißt, das war vor der Kamera. Und dass das eben tatsächlich ein großer Schritt ist, das zu akzeptieren. Dass es sehr viel und sehr wenig gleichzeitig zeigt und dass man damit aber auch eben in diesen Prozess des Bildermachens eigentlich einsteigt und dass die Bilder als gemacht versteht und nicht als Wahrheit oder so.
Ja, ja, also ich glaube, dass also Roland Barthes bringt ja noch eine andere Ebene mit rein dann. Also er sagt natürlich, ein Bild hat immer, das ist so gewesen. Und aber für ihn ist, glaube ich, die eigentliche Zeit des Bildes nicht die Vergangenheit, sondern das Futur 2. Also dass er, ich glaube, das Bild, an dem er das festmacht, ist das Bild von einem, den Namen habe ich gerade nicht parat, aber von einem Verurteilten in der Gefängniszelle, bevor er hingerichtet wird. Und Barthes ist erschüttert, weil er sich das Bild anguckt und sagt, in dem Moment hat dieser Mensch seinen Tod noch vor sich. Und ich sehe jetzt aber den in die Vergangenheit und sehe sein Futur 2. Also eigentlich ist es genau diese Spanne, die dann die Stärke und auch diese Erschütterung, die Barthes bei Bildern empfindet, ausmacht oder ausmachen kann. Also was diesen simplen Zeugencharakter schon mal so ein bisschen auflöst oder in so eine Spannung bringt. Ne? Also da ist es reicht nicht zu sagen, eine Fotografie bildet was ab, was in der Welt so gewesen ist. Und weil du jetzt gerade davon gesprochen hast, dass das Bild ja weiter wirkt, also man betrachtet ein Bild und geht dann in die Welt und sieht vielleicht in was anders. Da würde ich sagen, dass das lässt mich daran denken, dass die Kaja Silverman die Fotografie als Analogie begreift, also nicht als also ein Bild. Ich habe es auf Englisch gelesen, deswegen suche ich gerade nach dem deutschen Wort. Also deckt etwas auf und bildet nicht irgendwas ab. Also nicht, dass es ist so gewesen, sondern hier ist was, das ist wie was anderes. Also jede Fotografie ist eine Analogie, aber eine Analogie von Weltstruktur eigentlich. Also und die Welt entwickelt sich in einem Foto, und aber für sie ist das Foto nicht in der Dunkelkammer zu Ende entwickelt, wenn wir diesen altmodischen Begriff der analogen Fotografie nochmal aufnehmen wollen, sondern es entwickelt sich weiter. Das heißt, auch digitale Bilder würden sich demnach die ganze Zeit beständig weiterentwickeln. Und zwar in dem Moment, wo was weiter damit passiert. Ne? Also wenn dein Sehen und dein Empfinden von der Welt verändert wurde durch eine Fotografie, dann ist das immer noch Teil des Entwicklungsprozesses des Bildes. Und sie kippt da so ein bisschen ins Ontologische, dass die Welt gesehen werden will oder sich aber auch aufdeckt in der Fotografie. Das lasse ich jetzt mal alles aus. Aber der wesentliche Punkt hier ist vielleicht dieses Weiterwirken des Bildes. Und dann wäre die Alphabetisierung oder die das Sehen lernen, sich dessen bewusst zu sein. Ne? Also dass Bilder was mit einem machen. Ich glaube, der Werner Kröber-Riel, das ist so ein Medienwissenschaftler, ich glaube, der hat so Marketing geforscht oder vielleicht auch Marketing betrieben, ich weiß es gar nicht so genau, aber ich kenne nur sein Zitat, und das heißt, Bilder sind schnelle Schlüssel ins Gehirn. Also was Werbung kann, also was auch Propaganda kann und wie viel stärker so ein Bild ist eigentlich als ein Wort, obwohl die Psychoanalyse da stark widersprechen würde, dass Sätze genauso mit einem bei einem bleiben können, einen beeinflussen können. Aber dieses ein Bild ist ein Schuss ins Gehirn und das macht was mit dir und danach siehst du die Welt anders. Und wenn man das kann man natürlich begreifen lernen oder sehen lernen oder diesen Effekt, das, was Bilder mit einem machen können, muss man vielleicht lernen, um sich sozusagen emanzipiert in der Welt zu bewegen. Also das ginge wahrscheinlich in die Richtung deiner These, ne? dass man sehen lernen muss.
Genau, ja, genau. Also es ist ganz, ganz toll, finde ich, diese Idee vom Weiterentwickeln. Also so, tatsächlich, die Dunkelkammer ist ja leider schon irgendwie sehr weit weg. Aber ich glaube auch, dass diese Frage nach dem, was machen Bilder mit uns, in der Zeit jedenfalls auch ganz stark im Raum stand. Und dieses, was ich eben versucht habe, irgendwie zu skizzieren, also dieses auch demokratische Potenzial ganz stark irgendwie in der Luft hing. Also das ist tatsächlich, also Moholy-Nagy ist ja jemand, der so total technophil war und der so absolut, also ein absoluter Optimist war, was das alles angeht. Und der gesagt hat, so das ist, das wird alles besser und das wird irgendwie die Hygiene des Optischen, so hat er das genannt, ja, das wird die Menschheit endlich befreien von diesen ganzen Sachen, die jetzt einfach noch alle schief laufen und so. Und ich finde das interessant, weil das tatsächlich genau, also dieser Zitat von den Schüssen ins Gehirn, da kann ich unheimlich viel mit anfangen, weil ich gerade auch diese Gewalt, die Bilder haben, also Sprache natürlich auch, aber bei mir ist es schon auch so, dass Bilder nochmal eine ganz andere Wirksamkeit haben, weil sie eben auch so sich so fest greifen irgendwie im Hirn. Ne?
Ich glaube, mit der Psychoanalyse, das ist nur ein ganz kurzer Exkurs, den ich vielleicht dann rausschneide, mal sehen. Es gibt da so ein Buch von Geneviève Morel, Das Gesetz der Mutter. Und da spricht sie von den Sätzen, die mit denen man aufwächst, die man dann so verinnerlicht. Sie macht das immer so und so. Also Sätze, die zu einem gesagt werden als kleines Kind schon, die nachwirken und die einen im Erwachsenenleben noch beeinflussen und eigentlich wie so eine Über-Ich-Funktion vielleicht sogar annehmen können. Und die sind natürlich ähnlich wirksam dann oder sitzen ähnlich tief wie Bilder. Damit sind aber ganz andere Sätze gemeint als jetzt der Satz auf die Überschrift in der Zeitung oder sowas. Aber was du gerade gesagt hast du hast darauf hingewiesen, dass es natürlich sehr zeitlich eingebunden war, oder du hast gerade von dieser Euphorie Euphorie oder auch Kritik in der ganz bestimmten Zeit gesprochen. und dem demokratischen Potenzial von Bildern, aber auch der warnende Finger, dass man eben manipuliert werden kann durch Bilder. Und ich habe so drüber nachgedacht, inwieweit das heute überhaupt noch gilt, weil du mich gefragt hast, wie das bei mir angekommen ist, wie ich das gelesen habe mit dem mit deiner These, dass man das Sehen über Fotobücher zum Beispiel lernt und es da so ein, oder vielleicht auch lernen muss. Und ich dachte, dass diese Ambiguität, von der wir anfangs gesprochen haben, dass ein Bild einerseits Zeugenschaft, Zeugencharakter hat und andererseits immer korrumpierbar ist, dass das niemand mehr, also diese Korrumpierbarkeit, habe ich das Gefühl, die zweifelt niemand mehr an. Die zweifeln auch die Jüngsten, also zweifeln auch die Teenies nicht an. Ne? Also jeder weiß, also ich glaube, der Lerneffekt, von dem du sprichst, der in der Zeit gefordert wird oder wo es eine Forderung gibt, dass die Menschen sehen lernen müssen, ich habe das Gefühl, das ist passiert und alle wissen, dass Bilder fake sind. Das Interessante jetzt ist, finde ich, was hat sich dann geändert? Und ist es jetzt so, dass wir den emanzipierten Betrachter haben, der das gefälschte, manipulierte Bild ablehnt? Oder ist es nicht eher so, dass sich irgendwie alle daran gewöhnt haben, dass Bilder eben fake sind und Bilder aber jetzt eine ganz andere Rückwirkung aufs Leben haben, die vielleicht das Leben erst, also dass die vielleicht die Realität dem Fake-Charakter der Bilder angleichen und dass das nicht mehr die entscheidende Frage ist, kann ich das Bild lesen oder nicht, sondern was passiert als nächstes? Ich kann gleich, also es gibt so einen Artikel von Gia Tolentino im New Yorker, ich glaube, der ist vor anderthalb Jahren rausgekommen und der heißt The Age of Instagram Face. Und da spricht sie über Schönheitsoperationen und aber jetzt nicht so kulturpessimistisch wie, also das ist ja schon seit vielen, vielen Jahren in den Medien, die Jugend lässt sich schönheitsoperieren und alles ist so schlimm. Das ist nicht das, was sie daran interessiert, sondern sie meint, innerhalb dessen hat sich was geändert. Früher hat man Schönheitsoperationen vertuscht und davor gewarnt und mittlerweile ist es so, dass die meisten Kunden mit Instagram-Filter, also eigentlich ihre These ist, glaube ich, so ein bisschen, wenn ich es richtig verstehe, dass die Operation auf Instagram schon anfängt, und zwar über Facefilter. Dass du auf Instagram schon guckst, was für ein Gesicht du haben willst und du willst das vielleicht auch anderen Gesichtern angleichen. Und dann kommen die Kunden tatsächlich zu den Schönheitschirurgen und sagen, ich will so aussehen. Und aber das Interessante ist, die Schönheitschirurgen selber verwenden gar keine medizinische Software mehr, sondern Instagram Facefilter.
Ach krass.
Das ist sozusagen schon der Standard geworden. Und der nächste interessante Effekt ist, dass niemand mehr versucht, das zu vertuschen, sondern dann wird beim Schönheitschirurgen werden dann Selfies gemacht und die sind selber auf Instagram. Das wird also total gefeiert. Also es gibt nicht mehr Fake, ja, Manipulation, ja. Es ist jedem bewusst, aber es ist nicht so, dass es irgendwie kritisch gesehen werden würde. Im Gegenteil, es gibt eine totale Affirmation dessen. Also das heißt, was du gerade beschrieben hast von, wie spricht man denn aus? Moholy-Nudge, ne?
Ja, ich weiß es auch nicht.
Niemand weiß, wie man wieso kann man einen Namen haben?
Moholy.
Genau. Ja, der Name, von dem niemand weiß, wie man ausspricht, aber alle wissen, dass man es nicht Moholy-Nagi ausspricht. Ja. Also ich sag mal Moholy-Nudge. Sozusagen jetzt wird alles besser, hat sich dann ja eingelöst und nicht eingelöst. Also alle wissen Bescheid, aber es ist bestimmt nicht das, was er im Sinn hatte. Ne?
Genau, ja, ja. Ja, total spannend. Also ich meine, ich bin auch so selbstkritisch, dass ich sage, ich weiß gar nicht, ob das für damals überhaupt auch zutrifft. Also ob das, was ich da beschrieben habe, ob die wirklich damals, also ne, ob das damals so ein Programm war, was irgendwie jetzt, wie naiv damals irgendwie jemand überhaupt an diese Fotografie rangegangen ist, das weiß ich gar nicht. Und ich glaube, ich würde eigentlich fast unterstellen, das ist so ein bisschen, das war auch ein bisschen sehr pädagogisch gedacht. und eigentlich geht es mir auch eher um das Medium, also so ein bisschen so dieses, okay, das ist irgendwie, dass man daran was lernen soll. Ich glaube, es ist vor allem, was ich daran spannend finde, ist, dass es eine totale Popularität hatte damals. Also, dass das wirklich so aus dem Nichts eigentlich, es gab einfach dieses Medium vorher nicht. Dass das
Medium Fotobuch.
Fotobuch, genau. Also Fotografie gab es ja schon lange, aber diese Form eben Buch und Fotografie zusammenzubringen, fand ich total interessant. Und es wäre natürlich aber die Frage, was gäbe es da für, also es gibt ja immer noch Fotobücher, aber gibt es da auch irgendwie eine zeitgenössische Ebene? Und was ich total interessant finde, ist natürlich genau diese Sache, wie du sagst, also dieses, ich habe zwei Nichten, die sind 13 und 15, also voll in dem TikTok- und Instagram-Alter. Und das, was ich da total spannend, ist die Schnelligkeit. Also dieses tatsächlich, dass die, also diese gleiche Nervosität, die ich auch habe, wenn mich jemand vielleicht nicht mag oder so, ja, also diese Unsicherheit, diese Fragen, die ich mir dann stelle, irgendwie, ja, jetzt hat jemand auf meine E-Mail nicht geantwortet oder so, vielleicht ist da irgendwie, war irgendwas in meiner E-Mail falsch oder so, und dann kommt nach 2 Wochen eine Antwort, nee, ich war nur viel beschäftigt. Haben die aber mit 3 Sekunden. Also wenn nach 3 Sekunden jemand das Foto geliked hat, sind die total nervös und gucken nochmal, ob sie nochmal ein Herzchen setzen können irgendwo, ja, oder so. Und das finde ich total interessant, also dass die Frage der Beschleunigung in diesem Bilder produzieren, also genau, ich würde das absolut unterschreiben, was du gesagt hast, das ist jedem klar, dass das fake und produziert, und wir sind alle fantastisch gut darin, Produzenten dieser Bildwelt zu sein, Konsumenten ja sowieso, und wissen aber durch dieses Produzieren auch, wie diese Bilder entstehen, und sind gar nicht mehr so käuflich. Auf der anderen Seite, das, was du eben gemeint hast mit der Werbung auch, ich glaube, da ist total viel dran, und ich glaube, ehrlich gesagt, jetzt ist das wieder so ein 180-Grad-Wend, ich glaube, man muss es immer wieder lernen. Also endlich ist es irgendwie, das ist so ein bisschen auch meine These eigentlich, selbst wenn ich sage, irgendwie man lernt, das ist aber nicht etwas, was man dann kann. Also es ist anders als beim Lesen. Wenn man, also beim Lesen von Text, wenn man das gelernt hat, dann kann man lesen. Aber wenn man, bei Bildern muss man es immer wieder machen. Also diese Leistung hört eigentlich nicht auf. Dieses tatsächlich immer wieder sich auch klar machen, was das für einen Effekt hat eigentlich. Und ich glaube, da ist Instagram ein super Beispiel, weil das eben total, also wenn es um Körperbilder geht oder um Schönheitsideale oder sowas, das ist ja also total krass, dass das irgendwie dadurch, dass man es selber bedient, aber nicht weniger wirksam ist. Ne? Also das ist einfach nur, man bewegt sich dann in dieser Welt und hat sich die eigene Truman-Show geschaffen und weiß das sogar auch. Also das finde ich irrsinnig spannend. Aber ich finde es trotzdem, also ich meine, als Frau super schwer, sich dem zu entziehen. Also diesen ganzen Ansprüchen, die nicht weniger werden, weil es mehr Bilder gibt. Auch wenn es irgendwie diese Reality-Bilder dazu gibt.
Ja. Also die Indexikalität hat sich so ein bisschen umgedreht, könnte man sagen, vielleicht, wenn früher sozusagen ein Merkmal der Fotografie war, es gibt ein Bild und es gibt einen Referenten, und das Bild versucht, diesen Referenten möglichst klar abzubilden, dann ist es jetzt so, es gibt sozusagen das Bild wird der Referent, und diese Kundinnen gehen zum Beispiel dann zu ihrem Schönheitschirurgen und sagen, das ist der Referent und ich bin jetzt das, was manipuliert werden muss, und ich muss dem Referenten angeglichen werden. Also ja, es gibt also eine Rückwirkung, und deswegen stimmt es, glaube ich, genau, was du sagst, dass es ein Lernprozess ist, der natürlich nicht aufhört.
Also ja, also weil du dich ja auch für die Psychoanalyse so interessierst und viel mehr weißt darüber als ich, aber ich habe das Gefühl, also genau, wenn wir über diese unbewussten Bilder sprechen, die eben nachwirken, die sich weiterentwickeln und die auch ganz früh antrainiert werden, ne, dann ist eben genau das, also dieses, wenn ich weiß, in Photoshop kann man die ganzen Zellulite-Sachen wegretuschieren und auch meine Haut irgendwie schöner machen und sowas, dann ist aber der Blick im Spiegel immer noch kritischer. Also dann ist dieses, also wenn ich zwar weiß, es gibt diese Werkzeuge, es wegzumachen, ist aber dann trotzdem dieses Wegmachen wollen ja nicht weg. Also dieses tatsächlich dieser Impuls, schöner zu sein und sich selber dabei was wegzunehmen, ist eigentlich, also meiner Meinung nach, immer noch problematisch. Und es ist auch nicht, also dieses, ich habe selber eine kleine Tochter, und ich habe jetzt schon Angst, wie das dann, also ne, diese Sachen, die man auch unbewusst weitergibt, diese körperlichen, wie ich meinen eigenen Körper auch sprachlich fasse oder wie ich den irgendwie vorlebe, das ist mir sehr, sehr bewusst, dass ich da irgendwie vielleicht noch ein ganz bisschen, ein kleines Zeitfenster habe, das zu korrigieren. Auch nicht mehr viel. Und auch natürlich Sachen weitergibt, die ich auch nicht cool finde wahrscheinlich. Aber ja, und ich möchte nicht, dass sie Sachen an sich ablehnt. Aber wahrscheinlich kann man es nicht verhindern.
Ja, das ist so die eine Sache, wie das eigene Körperbild, und dann, was natürlich in dem Feld des Blicks eine ganz große Rolle spielt und jetzt auch keine neue Diskussion, das ist eigentlich schon eine alte Diskussion, das ist immer die des männlichen Blicks, ne? Also the male gaze. Ich glaube, dass es ursprünglich sogar auf John Berger zurückgeht, der diese BBC-Serie in den 70er Jahren veröffentlicht hat, Ways of Seeing. Und ich glaube, die zweite Folge, da spricht er vom male gaze. Und ich glaube, dass die späteren Diskussionen auch im feministischen Diskurs eigentlich ihn als Startpunkt nehmen. Und da gibt es ja diesen sehr bekannten Essay von Laura Mulvey in der Kinotheorie, die dann den männlichen Blick mit der Psychoanalyse kombiniert und sagt, dass die Frau ist eigentlich immer das Objekt des Begehrens im gierigen Blick des Mannes. Und und das kann man eben so wunderbar zeigen. Mhm. Auf der Kinoleinwand ist sozusagen die Frau als Objekt im voyeuristischen Blick des Mannes ausgeliefert. Und der Mann bleibt aber im Publikum anonym. Und also das ist sozusagen nichts Neues. Das gibt es seit den 80er Jahren, diese Diskussion. Das ist so ein bisschen die Frage, wie reagiert man dann darauf? Mhm. Und ich muss sagen, dass ich schon so viel über den Male Gaze gelesen und gehört habe und dann immer die Forderung, jetzt müsste mal der Female Gaze kommen. Und ich irgendwie immer noch nicht richtig weiß, was der Female Gaze eigentlich sein soll. Mhm. Und alle Beispiele, die ich dafür gekriegt habe, unüberzeugend finde oder unsinnlich finde. Mhm. Also ich weiß, dass Laura Mulvey ja dann selber angefangen hat, Filme zu drehen und versuchen, diesen vorstrukturierten, männlichen, heterosexuellen, objektivierenden Blick des, nicht zu reproduzieren und hat dann so Sachen gemacht wie so zirkuläre Kamerafahrten, und, um das Weibliche zu symbolisieren. Und alles gute Versuche, aber es hat, ich weiß erstens nicht, ob das der Female Gaze ist, und zweitens fällt da irgendwie, bleibt es so sehr in diesen Binären dann hängen. Mhm. Ne? Also es gibt dann Male Gaze, jetzt müssen wir einen Female Gaze einführen. Genau. Und was ist der Female Gaze? Irgendwie, und dann, das bleibt so sehr, sehr starr.
Ja.
Und das hängt ja natürlich alles zusammen, dass ich, was du gerade beschreibst von deinen Nichten auf Instagram, dass das, was man da auf sich spürt, ist der Blick. Mhm. Natürlich jetzt, das kann ganz konkret der Blick des Klassenkameraden sein, den man heiß findet, aber es kann auch, es ist wahrscheinlich immer eher der Blick, der eigentlich gar keinen Sehenden hat, ne? Also der Blick ohne Träger, der auf einen fällt. Und das ist aber natürlich schon der, jetzt im Bürgerschen oder Malvischen Sinne ist es ganz klar der heterosexuelle männliche Blick, der da auf einen fällt. Mhm. Ja. Vielleicht noch so als Ergänzung zu dem, was ich gerade Überzeugendes gelesen habe, kennst du Mackenzie Walk zufällig? Das ist so eine Theoretikerin, die in der Trans-Community sich mit der Trans-Community identifiziert und die gerade einen Artikel geschrieben hat auf eFlux, der The Cis Gaze heißt. Mhm. Und sich da eigentlich versucht, so diese Binarität von Male und Female Gaze ein bisschen hinter sich zu lassen und sich auf Kunstwerke und Künstler und Künstlerinnen bezieht, die in der Trans-Community weder, also die einfach mit der Ästhetik spielen und sagen, klar habt ihr uns das vielleicht aufgezwungen, aber es hat euch erstens nie gehört und zweitens wollen wir trotzdem die tolle Ästhetik haben und eigentlich so jenseits von diesem ästhetisierenden und politisierenden versucht, irgendwie so ein neues Spielfeld zu finden. Das fand ich irgendwie ganz schön. Das ist vielleicht noch so ein Hinweis als eine andere und versucht daraus auszubrechen aus diesem Deadlock.
Mhm. Ja, finde ich total schön. Also weil ich gerade auch, genau, also dieser, natürlich, wenn man irgendwie über Fotografie arbeitet, dann kommt es natürlich immer wieder auch diese Frage. Und ich habe auch über Fotografinnen Vorträge gehalten oder Texte geschrieben oder sowas. Und dann kommt natürlich dann irgendwann, hatte ich mal über Jitka Hanslover, die ich sehr schätze, so einen Mini-Vortrag da gehalten. Und dann hatte ich die These so ein bisschen, ja, vielleicht ohne nachzudenken, in den Raum gestellt, dass ich finde, dass sie einen ganz besonderen Blick hat eben auf ihre weiblichen, ihr Gegenüber, was irgendwie respektvoll fand und irgendwo, wo ich so gesagt habe, so flapsig irgendwie so, ja gut, also ich finde irgendwie, man merkt, dass sie als Fotografin irgendwie hinter der Kamera ist, und dann hat eben ein Professor dann gesagt, ja, so Quatsch. Natürlich gibt's das nicht und so. Und mich hat diese Frage aber trotzdem weiter beschäftigt. Also ist die Kamera nicht auch etwas, was, ist die Kamera etwas, was zwischen dem Blick eigentlich, zwischen zwei Menschen eigentlich dann sitzt? Und was macht die Kamera mit beiden? Ist so eine Frage. Kann man sich eigentlich super dahinter verstecken, natürlich als Fotografierender? Und man ist diesem Auge, diesem übergroßen Auge irgendwie auch ausgeliefert, wenn man sich das bewusst macht. Auf der anderen Seite kann man natürlich damit auch wunderbar spielen. Und also diesen Artikel, den du im Vorlauf des Gesprächs mir geschickt hast, das fand ich ganz fantastisch, genau eben auf diese Frage hin. Also die Isabelle Mesch,
ja, genau,
glaube ich, ne?
Isabelle
die
Mesch.
So aus? Ja, genau. Also die Frage von Isabelle Mesch, also diese Frage danach, also wer ist derjenige, der für das Foto verantwortlich zeichnet auch oder sowas oder für den Blick auf das eigene Selbst, das dann eben in fotografischer Form existiert. Also diese Frage danach, ist sie eine Künstlerin, ist sie Fotografin? Ich finde das ganz interessant.
Willst du vielleicht kurz beschreiben, was sie macht?
Genau. Also sie hat über 20 Jahre, wenn ich das richtig erinnere, eine Sammlung aufgebaut. Sie ist in Fotoausstellung gegangen, als 20-jährige junge Frau hat sie angefangen, ist in Fotoausstellung gegangen, hat immer, wenn sie die Bilder irgendwie interessant fand für sich, die Fotografen sind meistens Männer gewesen, glaube ich, angeschrieben oder angesprochen und gebeten, dass sie fotografieren. Also hat um ein Porträt gebeten, quasi eine Porträtsitzung und hat sich dann fotografieren lassen und hat in den meisten Fällen dann auch die Fotografie bekommen, hat sie sich signieren lassen und mit einem Vertrag ähnlichen Papier, wo drin steht, dass sie für nicht kommerzielle Zwecke ausstellen darf und hat eben über 20 Jahre so ein Archiv angesammelt von Blicken auf sie. Also weil sie, glaube ich, gesagt hat, dass sie das so spannend fand, also weil sie der Blick in diesen Ausstellungen gerührt hat und sie wollte gerne so gesehen werden wie die Fotografen, die sie gesehen hat. Also sie wollte von diesen Fotografen oder Fotografinnen gesehen werden und davon ein fotografisches Zeugnis haben.
Mhm. Und interessanterweise ist der Artikel, die Überschrift, die ist The Opposite of a Muse. Und da würde ich sagen, da stimme ich nicht zu. Mhm. Ne? Also sie ist nicht das Gegenteil von der Muse. Das könnte man so in so einer flüchtigen Lektüre vielleicht sagen. Die problematische Figur der Muse, die das Objekt des obsessiven männlichen Blicks ist. Jetzt eignet sich die Frau das an, sie übernimmt die Agency und deswegen ist sie dann das Gegenteil von der Muse. Mhm. Das glaube ich ist nicht, was da passiert.
Nee, genau.
Sondern sie reißt zwar die Agency an sich, aber sie macht sich eben zur Muse. Und ich glaube, dass aber trotzdem was ganz Interessantes da passiert, weil sie eigentlich, das ist auch psychoanalytisch interessant, weil in der Psychoanalyse ist sozusagen das unbewusste Begehren des Voyeuristen ist immer dass er eigentlich Exhibitionist ist und andersrum. Mhm. Also Voyeurismus und Exhibitionismus sind nicht voneinander trennbar, sondern der Voyeur betrachtet jemand anderen, zum Beispiel irgendwie ein Paar, das Sex hat, und will, aber fantasiert eigentlich, dass die sich seinen Blick ausstellen. Das ist also sein unbewusstes Begehren ist, sich auszustellen. Mhm. Und ich finde, sie in dieser Arbeit zeigt das ganz, ganz toll, weil sie sich den Blick, den voyeuristischen Blick des Fotografen aneignet, indem sie sich ausstellt. Und damit schließt sie so irgendwie was und verkörpert genau diese Doppelfigur.
Mhm, genau. Ja, und ich fand eben auch also total faszinierend, diese Idee zu sagen, also weil dann auch danach gesucht wird, wie beschreibt man sie jetzt? Und ich finde, Muse ist ein Wort, aber ich finde auch, also Künstlerin total naheliegend, also weil sie tatsächlich, also sie gibt diese Bilder in Auftrag, ja, und es führt jemand anders aus, aber das machen viele andere Fotografen auch. Also das ist... Sie kuratiert das ja auch alles. Also das ist total spannend, finde ich, dass weil das vor der Fotografie irgendwie schwierig ist, weil man denkt, derjenige, der den auslöst, ist derjenige, der das Foto macht. Aber das ist ja bei ihr nicht so. Und das oder bei diesen Arbeiten ist es nicht so eindeutig zu beantworten jedenfalls. Und das finde ich total spannend. Und dieser Blick, diese verschiedenen Blicke auf dieselbe Person, auch total faszinierend. Also dass sie quasi ein Oeuvre schafft mit ihrem eigenen Körper. Und ja auch an einem Punkt irgendwie den Fotografen nur dazu bringt, ein Foto zu machen, in dem sie Blut schickt aus ihrem Körper. Also vier Briefe haben es nicht geschafft, aber dann schickt sie eben eine Botschaft, die das schafft. Und das finde ich total interessant, also weil es eben ganz viel auch um diese was du eben ins Spiel gebracht hast, ne? Also diese Körperlichkeit auch in diesem ganzen Tanz um ein Bild, ja, um den Blick.
Ja, ja. Ja, es ist irgendwie wie so ein invertiertes Fotobombing.
Genau.
Genau, jetzt haben wir jetzt groß angekündigt, oder ich habe groß angekündigt, ich habe die Vermutung, dass wir heute noch viel über die Hand reden.
Ja, genau, da haben wir noch
gar nicht über die Hand geredet, außer gerade hast du das Abdrücken ins Spiel gebracht. Mhm. Und vielleicht kann ich jetzt eine ganz elegante Überleitung machen. Nee, über Roland Barthes, der in die helle Kammer, was ja das wirklich sehr, sehr anrührende Fotobuch von ihm ist, das sich auch nochmal deutlich unterscheidet von seinen strukturalistischeren Analysen in den 60er Jahren. Da spricht er Er sagt nicht, Bilder sind Schlüssel ins Gehirn, so plump würde er sozusagen nicht reden, aber sagt, er spricht vom Punktum, also das, was ihn trifft. Aber da ist auch was Haptisches oder Physisches drin. Also er wird wirklich berührt von dem Bild und weist dann aber auch an einer Stelle darauf hin, und das ist, glaube ich, sogar nur ein Nebensatz, nicht das Auge macht das Foto, der Finger macht das Foto. Das ist der Finger, der abdrückt. Und manchmal ist der Finger schneller als das Auge. Also ist sozusagen wie so ein Reflex. Und das finde ich eine wichtige Stelle, weil wir so... weil es so verführerisch ist, wenn man über die Fotografie spricht, nur über den Blick zu sprechen und das Abdrücken und alle Aspekte davon irgendwie. Und es gibt, glaube ich, relativ viele auszulassen. Und jetzt bringst du ja in deinem Buch die Hand auf eine ganz bestimmte Weise mit ein und die wird sehr wichtig.
Genau, das ist schön mit dem Finger, das habe ich überhaupt nicht in Erinnerung. Also ich habe dieses Buch so oft gelesen, aber das ist tatsächlich, ist mir nicht mehr im Bewusstsein. Aber das ist ja, also das ist ja auch so, ne, dass manche Sachen dann einfach irgendwie weitergehen, ohne dass man sie noch weiß.
Vielleicht, ich denke gerade, vielleicht ist es sogar gar nicht in die helle Kammer, vielleicht ist es sogar in das Neutrum. Ah. Aber an irgendeiner Stelle, ja, ich werde sie in die Shownotes packen.
Wunderbar. Genau, also das, tatsächlich, ich habe das ja eben gesagt mit dem Abdrücken und ich glaube, dass die Fotografie eben stärker als andere künstlerische Medien eben weniger von der Taktilität eigentlich hat. Ne? Also wenn man an Malerei denkt oder sowas, dann denkt man eben auch an diese aufgetürmten Farbeberge auf der Leinwand oder sowas vielleicht ja auch. Ne? Also einfach, dass das einfach einen Riesenunterschied macht, ob man eben das Ding sieht und davor steht und vielleicht auch ja, riechen kann oder sowas. Und diese ganzen sinnlichen Dimensionen gibt es ja bei der Fotografie so eigentlich nicht, weil es irgendwie so, das beschreibt Barth ja auch, dass es so dieses, dass man diese Oberfläche, also dass man so hindurchguckt, ja, also dass der Träger eigentlich unsichtbar sein muss, sonst funktioniert es nicht mehr so richtig oder sonst ist es ein anderes Bild. Genau, und die Hand bei mir spielt deshalb so eine starke Rolle, weil ich durch das Buch denke, dass die Fotografie natürlich nochmal, also wenn sie sich ins Buch begibt, sagen wir mal, eine andere Materialität bekommt und eben auch mit der Materialität des Buchs arbeitet, eben als Träger. Und dann aber natürlich auch, also wenn man das Buch in die Hand nimmt, ist es entweder schwer oder nicht schwer. Die Seiten haben eine bestimmte taktile, also eine haptische Dimension oder auch nicht, glatter oder rauer. Das sind ja eigentlich Sachen, die man auch beim normalen Lesen oder sowas eben vielleicht überliest. Aber wenn man mit Bildern arbeitet oder mit einem Fotobuch oder sowas, kriegt es eben eine Dimension. Und da gibt es natürlich auch diese berühmten Coffee-Table-Books oder sowas, die unheimlich schwer sind. Gibt Sumo-Bücher von Fotografen, die halt so schwer sind, dass man die 15 Kilo oder sowas, dass man die einfach nicht handeln kann oder soll. Und dann gibt es natürlich auch kleinformatige Sachen, die eben tatsächlich gut zu handeln sind und zu blättern sind, die aber natürlich auch nicht so lange leben. Also das Papier leidet natürlich eigentlich unter der Berührung eigentlich auch. Und deswegen sind Sachen in Ausstellungen oder sowas, das ist ja das Interessante, wenn man Fotobücher versucht zu zeigen im Museum oder sowas, müssen die immer in so einem Plexiglas-Ding liegen oder sowas, in so einem geschützten Raum, obwohl sie eigentlich erblättert werden wollen. Und das ist so dieses komische Paradox, was sich auch ergibt. Also dass es eben etwas ist, was man eigentlich nicht handeln darf, weil es sonst kaputt geht, aber dass man, um es überhaupt zu erfahren, in die Hand nehmen muss. So meine These jedenfalls. Es ergab sich auch, glaube ich, aus dieser Frustration, dass eben viele, dass es nicht so ganz einfach ist, an bestimmte Fotobücher ranzukommen, weil die nur noch in Bibliotheken sind und da dann in der Sektion, die man im Englischen Rare Books nennt, also die Raritätensammlung quasi jeder Bibliothek, hat eben vielleicht dann das eine oder andere Exemplar, aber das darf man auch gar nicht mehr in die Hand nehmen, außer Handschuhe. Also wenn man weiße Handschuhe anhat, darf man die noch handeln, aber dann sehr vorsichtig und man ja, darf das eben nicht so halten, wie man es vielleicht irgendwie halten wollte. Und die Idee von Fotobüchern aber meiner Meinung nach ist, wie sich das eben auch eben in dieser Annäherung an die Bilderbücher meiner These nach ergibt, dass sie gehalten werden wollen und müssen. Also dass sie auch tatsächlich im, ja, ich lese jetzt meiner Tochter ganz viel über Kopfbücher, weil wir im Bett liegen und dann merke ich auch, dass die Bindung aber schnell bricht. Also weil das Gewicht des Buchs natürlich das Buch zerstört. Das macht mir jetzt bei Astrid Lindgren nicht so viel aus. Das kann man gut kleben, kann man auch nochmal kaufen. Aber natürlich ist das, also dieses Überkopfhalten oder dieses im Schoß halten, auch so eine Lektüre-Empfehlung gewesen aus den 20er Jahren. Also dass Elie Sietzke zum Beispiel sagt, um manche Bilder zu verstehen von Erich Mendelssohn zum Beispiel aus New York, der eben Fotos gemacht hat von Häuserschluchten, von Hochhäusern, die aber nach oben fotografiert sind, in den Himmel hinein, dass also die Bilder so stürzen, dass man sie am besten versteht, wenn man das Buch genauso hält, also über den Kopf. Und dass diese Handlung nachzuvollziehen mit dem Buch tatsächlich auch irgendwie den Blick wieder ins Spiel bringt, aber die Hände eben braucht. Und das Buch kann man eben hinstellen, an die Wand hängen oder auch wie auch immer händeln. Und das ist für mich nochmal so eine Dimension, die aber dann eben auch, und ich glaube, darauf wolltest du vielleicht auch hinaus mit dem Bezug zum Finger und zur Hand. Dadurch kommt natürlich aber auch eine andere Dimension beim Sehen ins Spiel. Also weil das Gehirn ganz anders aktiviert wird, wenn der Körper ins Spiel kommt. Und dass diese Dimension des nicht so Passivseins wichtig ist für mich in Bezug auf das Lernen. Also dass eben im Kino diese Dimension total fehlt. Also dieses nicht nur, man kann nicht auf die Pause drücken, auf den Pauseknopf quasi, um zu gucken, irgendwie, wie verhalten sich die Bilder zueinander, sondern man wird diesem ganzen, diesem Rausch ja irgendwie ausgesetzt, und das ist ja genau das, was man auch sucht und genießt. Im Buch ist es aber eben auch dadurch, dass man es eben hält, kommt eben der eigene Körper ja ins Spiel.
Du weist ja auch ganz kurz in deinem Buch darauf hin, dass es natürlich mit dem Touchscreen dann nochmal eine ganz andere, also das bedürfte dann einer ganz neuen Arbeit, ne? Aber weil da ist es ja wirklich so, dass man die Bilder anfasst und großzoomt und so weiter. Das ist wahrscheinlich der Verlust der Aura, oder? Also von Walter Benjamins berühmte Aura, das Bild verschwindet hinter einem Veil, also hinter einem, wie sagt man, Schleier, genau, und ist sozusagen so Nähe des Distanzverhältnisses wichtig ist, und die Mona Lisa, die man sich dann groß zieht mit den Fingern sozusagen, da hat man sie sich wirklich angeeignet, man fasst sie wirklich an. Ne?
Mhm. Ja. Genau, oder man fasst das digitale Abbild davon an. Genau. Ne? Also die richtige Mona Lisa irgendwie, wahrscheinlich kriegt eben nur der Restaurator oder die Restauratorin zu handeln eben. Ne? Also dieses, das ist ja auch, das ist ja das Spannende. Also das, genau dieses, wir können, da wären wir wieder beim Demokratischen vielleicht auch. Ne? Also die Idee, dass wir uns einfach diese ganzen Bilder aber auch irgendwie ausdrucken und irgendwie hinhängen können, das finde ich auch toll. Ja. Also da gibt es ja auch irgendwie das bei Benjamin ist ja eben genau dieser Verlust der Aura irgendwie kritisch auf der einen Seite, aber auch, glaube ich, geht er da bis zu einem bestimmten Punkt auch irgendwie mit, dass das natürlich ist das eine absolute Degradierung irgendwie eines Bildes, wenn das eben auf jeder Tasse und jedem Totebag und sowas irgendwie, kann man irgendwie die Seerosen sehen und sowas, und die ist gar nicht mehr interessant irgendwie. Und wenn man dann aber doch von dem Monet steht und und einfach sieht, wie riesig dieses Ding ist und wie sich tatsächlich da diese so richtige Wellen an Farbe eben ablösen, quasi fast von der Leinwand, hat das doch nochmal eine andere Dimension. Ich glaube, das ist beides zusammen irgendwie.
Hm. Genau. Da wirkt er auch sehr unentschieden, ne? Er spricht da irgendwie so von der Demokratisierung, aber man hat das Gefühl, eigentlich ist er eher betrübt über den Verlust der Aura. Und es ist auch die Frage, ob nicht dann sozusagen die vielfältigen Abbildungen die Aura des Originals eher noch stärken. Ne? Also wenn man die Mona Lisa 1000-mal gesehen hat, warum stehen denn die Leute davor und stehen so lange an?
Genau, das ist die Instagram-Ability dann.
Ne? Genau.
Ja, muss man da.
Jetzt hattest du gerade davon gesprochen, von diesen Fotobüchern, und dass das so wichtig ist, das Gewicht, und dass man die hält und so. Und aber auch, aber es ist ja, mir schien auch so ein wichtiger Punkt zu sein, dass man blättert. Mhm. Ne? Also dass man dieses Vor und Zurück und die Zeitlichkeit irgendwie auch über die Hände erfährt, und dass die Hand sozusagen nicht nur das Gewicht als Objekt spürt, sondern selber aktiv wird. Und du hast es, glaube ich, kurz erwähnt, dass es diese Hand-Auge-Hirn-Verbindung sozusagen einen starken Lerneffekt hat, ne? Also wenn man was über die Hände erfährt. Ich habe dir jetzt vor 2 Tagen erst noch kurz was in Vorbereitung geschickt, was ich entdeckt habe. Wahrscheinlich hattest du gar keine Zeit, es anzugucken, aber ich bin da drauf gestoßen und habe eine spannende Ähnlichkeit gesehen zwischen der Ambiguität, von der wir gesprochen haben, im fotografischen Bild, dass es einerseits sozusagen korrumpierbar ist und andererseits irgendwie Authentizität oder nee, das ist so gewesen, die Zeugenschaft darstellt. Und ich habe gerade entdeckt, dass das ICI in Berlin so einen Reader rausgebracht hat, der heißt The Touch of Doubt, glaube ich. Und da geht es um Zweifel und Skeptizismus. Und die Herausgeberin, die auch das Vorwort geschrieben hat, Rachel Ormiller, die hat den Begriff geprägt, Haptic Skepticism, haptischer Skeptizismus. Und weist darauf hin, dass die Hand selber sozusagen ganz ähnlich wie die Fotografie, dass der Hand einerseits skeptisch in der Geschichte des Denkens, wenn man die Hand mit dem Auge vergleicht, die Hand einerseits das Instrument des Skeptizismus ist. Und da bringt sie zum Beispiel das berühmte Beispiel aus der Bibel, dass der heilige Thomas die Wunde von Jesus anfassen will mit der Hand, weil er skeptisch ist sozusagen. Ist das Jesus oder nicht? Und er braucht einen Beweis. Und das läuft über die Berührung. Und das andererseits aber der Hand oder der sinnlichen Wahrnehmung in der Geschichte natürlich der Denkgeschichte, der Denktradition auch sehr stark misstraut wird, sozusagen, dass das Auge eigentlich immer höher gewertet wird und ein gesunder Skeptizismus sozusagen eigentlich darin besteht, dass man einen Schritt zurücktritt und sich die Dinge auf Distanz hält, also eben nicht nah rangeht. Und diese zwei Arten des Skeptizismus vergleicht sie miteinander, was ich sehr, sehr spannend finde. Und ich sehe da eine starke Entsprechung zu dem fotografischen Bild, ne? Dass es eigentlich beides kann. Also es ist sozusagen Objekt und des Misstrauens. Die Hand ist Objekt des Misstrauens und ist gleichzeitig ein Werkzeug oder ein Instrument des Misstrauens, das sozusagen nachfühlen will, wie es denn eigentlich ist.
Ja, ganz toll. Also ich habe tatsächlich auch nur das Vorwort oder die Einleitung geschafft zu lesen, fand aber da schon unheimlich viele spannende Punkte auch und fand vor allen Dingen diese Dimension. Genau, also natürlich Hegel ist total wichtig, ne, mit dem Begreifen und dem Begriff, wobei ich sagen muss, ich kenne mich mit Hegel viel zu wenig aus, aber ich finde genau diese Spannung, die sie aufmacht, also und sie spricht immer davon, dass es so einen Raum gibt auch, ne, also so ein Zögern auch, das fand ich ganz toll und da habe ich da finde ich mich auch wieder und ich glaube aber auch, dass genau, also diese Frage nach dem was wir eben hatten, also mit der Frage nach der nach dem Erlernen auch vielleicht als ein Erlernen eines langsamen Sehens und eines langsamen Verstehens und eines kritischen Hinterfragens vielleicht, was eben diese Langsamkeit braucht, die auch als Pause und als Puffer zur Übersättigung oder zum Bombardiertwerden mit Bildern oder sowas eben erlaubt. Die dann aber auch, also das macht Rachel Ommel da eben auch, dieses dass im Zögern eben auch irgendwie die Agency liegt, ne? Also dieses Zutreten können auf etwas, also sie macht diese wunderbare Bewegung zwischen zu nah dran und zu weit weg so ein bisschen, ne? Also so dieses, genau, und für mich ist eben die Hand, ich glaube, ich sehe das wirklich als etwas, was aktiviert, also die den eigenen Körper ins Bewusstsein bringt, der eigentlich ja beim Sehen immer so passiv gemacht wird. Und sich dessen zu vergewissern, eben durch das Blättern, wenn man, ne, also wenn ich lese, wenn ich ein Buch lese, einen Text lese, dann habe ich das Blättern jetzt nicht so stark als etwas, was mich selbst aktiviert oder sowas, weil da einfach schon im Lesen so viel an Abstraktion, an Bewusstseinsvorgang irgendwie da ist, glaube ich. Ne? Und das für mich aber dieses, und da gerade das Schöne ist, dass man in ein Buch sich total versenken kann, alles drumherum sich vergessen kann, während man eben auf dem Sofa liegt oder irgendwo diesen Text liest und der Körper so ganz verschwindet und das eben eine ganz eigene Dimension hat. Aber bei der Fotografie eben für mich ist das Besondere eben, dass die Hand tatsächlich als Konstruktionsmittel hilft, ne? Also diese Gemachtheit der Fotografie, aber nicht nur des einzelnen Bildes, sondern eben der Bildsequenz auch, dafür braucht man die Hand. Und dieses Erblättern als etwas, was mir die eigene Agency im Sinne von ich blätter jetzt nach rechts oder links klar macht. Und dadurch entstehen aber Bildverbindungen oder eben auch nicht. Das war, glaube ich, so ein bisschen so das, was mir da vorschwebte und die Idee eben, dass dadurch dann auch wieder die Kontexte verändert werden. Also das ist so, Sergei Eisenstein hat das ganz stark eben gesagt, dass natürlich, also wenn du zwei Bilder nebeneinander stellst im Film, dann stellst du sofort eine Kausalität her. Also wenn du jetzt erst ein Bild hast von einem weinenden Menschen und dann ein Bild von einem Brot, ja, dann hast du sofort, dann stellst du sofort irgendwie, dieser Mensch weint, weil ja das Brot fehlt oder das Brot jetzt da ist oder so, ja, und der hat so furchtbaren Hunger und er will unbedingt dieses Brot haben. Dass das aber nur ein weinender Mensch ist und dann gibt es ein Brot, ja, also man konstruiert ja sofort Dinge wenn ich das bin, die Seite umblättert und erst die Hand oder das, erst das Brot sehe und dann das weinende Gesicht oder sowas, dann schaffe ich diese Verbindung irgendwie stärker, als wenn sie mir gezeigt wird. Was ich total, also was ich bei Rachel Ormiller total spannend fand, war die diese, was ich eben schon mal gesagt habe, diese ganz stark psychoanalytische Ebene, die auf der sprachlichen Ebene bei mir ganz stark resoniert hat, wo ich das Gefühl habe, das ist so eine ganz, also da komme ich her eigentlich, ich habe ja AVL hier in Berlin studiert und da war eben ganz viel Theorie und auch viel Psychoanalyse und viel Strukturalismus, aber eben auch so eine ganz starke in der Sprachlichkeit und in den sprachlichen Bildern irgendwie verankert sein irgendwie und das finde ich, das macht sie eben auch, also dass sie dann irgendwie a touch of doubt, sagt sie ganz oft, ne? Also diese sie verbindet das ganz stark, also diese Frage nach, also im Englischen ist a touch ja einfach nur so ein ganz bisschen so, ne? Und dieses, also eben in dieser Floskel jedenfalls und diese Verknüpfung von von Wort und es dann auch wieder leicht wieder zurücknehmen und sowas, das hat sie ganz stark als Bewegung in ihrem Text, also dieses sich auf etwas zubewegen und wieder wegbewegen und deswegen glaube ich, bin ich unglaublich fasziniert von dem, wie sie das beschreibt. Ich kann das aber nicht so richtig übersetzen auf meine Sachen, auf mein Thema, wobei ich auch sagen muss, ich bewege mich auch von den Fotobüchern eigentlich weg. Also ich habe, das Thema fasziniert mich noch sehr, aber ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen irgendwie darüber jetzt geschrieben und jetzt kommt irgendwas Neues. Und da fand ich nämlich total spannend, dass sie natürlich auch den Körper irgendwie, also weil du eben auch gerade den Thomas erwähnt hattest, also dieses das Berühren der Wunde und das auch das ungefragt berührt werden ist natürlich in dem Text irgendwie ganz stark. Und da musste ich ganz stark denken an etwas, was mir nie passiert ist, aber was ich oft sehe, dass nämlich schwangere Bäuche ja einfach ungefragt berührt werden. Ne? Und das finde ich total faszinierend, also dass dieses, als wäre dieser Bauch nicht mehr Teil dieser Frau, die man erstmal um Erlaubnis mit, also wo das einfach nicht in Ordnung ist, dass man den berührt, ja, also ja, vor allem heute nicht. Aber so, als wäre das irgendwie schon das Kind, was auch ganz oft, also ich glaube, dass tatsächlich das Kinder irgendwie relativ häufig irgendwie einfach ungefragt irgendwie berührt werden, weil sie so dazu einladen und als wäre das so ein öffentliches Gut, wie eine Parkbank. Und das hat mich fasziniert, also diese Frage von, wo hört dieser Bereich auf und wo ist dieses Berühren dürfen und dieses Nicht-Berühren dürfen, also das, was ja auch ganz stark irgendwie in dem im Vorwort macht und wo es dann also diese tatsächliche die Frage danach, wo das Berühren angebracht, wo ist das eigentlich vielleicht seltsam auch oder sowas oder wo ist es trotzdem, also wenn man irgendwie mit dem Begriff arbeiten will oder mit dem Begreifen, wäre es ja eigentlich normal zu sagen, okay, das Verstehen wollen hat immer so eine haptische Dimension und das wäre alles, was irgendwie das fördert und so.
Ja, ich glaube, das müssen wir ein bisschen sortieren, weil ich glaube, was sie ja macht, ist sozusagen den Skeptizismus zu sagen, also es gibt zwei Formen, sich den Dingen, also wie finde ich was raus über die Dinge? Es gibt einerseits die kritische Distanz, die Dinge in Frage stellt, oder es geht, das Zurücktreten, oder es gibt das nach vorne treten. Das heißt, ich fasse die Dinge eigentlich an, und sie sagt das so, sie sagt, das ist eigentlich kein Zweifel. Es ist kein Zweifel in dem Sinne, dass ich im Descartes'schen Sinne des Zweifels, ist das real oder nicht, sondern ich folge einfach Spuren, und guck mal, wo die mich hinführen, vielleicht zu einem Dead End, aber dann gibt es sozusagen eine Befreiung und einen Sprung in was Neues. Also es sind zwei Möglichkeiten, sich die Welt epistemologisch zu erschließen, die man jetzt gegeneinander spielen könnte. Was ist besser, wenn ich zurücktrete oder wenn ich mich auf die Dinge einlasse? Das ist die eine Sache, die sie macht. Die andere Sache ist, dass sie sagt, naja, es gibt sowas wie einen haptischen Skeptizismus, aber es gibt auch einen haptischen Dogmatismus. Und was ist jetzt was? Und ich glaube, ihre These am Ende ist, dass weder das nur kritisch zurücktreten, sich sozusagen von den Dingen fernhalten, noch sich in den Dingen wälzen und alles ungefragt befummeln, sozusagen im übertragenen Sinne, dass beide Enden in den Dogmatismus reichen, weil das eine sozusagen sagt, ich weiß schon alles oder ich muss mich gar, ich bin hier eigentlich gar nicht anwesend, ich betrachte es aus der Ferne, es ist dogmatisch, und zu sagen, ich habe aber das Recht, alles anzufassen, ist genauso dogmatisch. Und das Beispiel, das sie wählt, ist die MeToo-Debatte, und ich finde, das macht sie eigentlich sehr schön, dass sie sagt, dadurch, dass es einen haptischen Dogmatismus gibt, in dem Sinne, dass es einfach Menschen in Machtpositionen das Gefühl haben, sie dürfen einfach ungefragt jemanden anfassen, dass das sozusagen die Gegenseite gar nicht anders kann, als die Distanz einzunehmen und zu sagen, hier, ich will aber erstmal Consent. Und wo bleibt da die Sinnlichkeit, fragt sie. Ne? Also, oder beziehungsweise sie sagt, wir opfern die Sinnlichkeit und dieses Nachprüfen, das Vor und Zurück, dieses Spiel, das Zögern. Was will der andere eigentlich? Das opfern wir, weil es auf der einen Seite Dogmatismus gibt und die andere Seite muss dann auch mit Dogmatismus reagieren. Wir sind also sozusagen in diesem Bereich gefangen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr überzeugend. Und was ja aber hier passiert, ist, dass sie aus der Berührung eigentlich und aus der Ästhetik und aus der Erotik, die sowas ja hat, dieses Vor und Zurück, das verbindet sich auch ganz stark mit der Erotik, eine Ethik abzuleiten. Was total ungewöhnlich ist. Also die Ethik sozusagen nicht in der Erkenntnistheorie zu verankern, sondern die Ethik eigentlich in der Ästhetik oder im Begehren oder sowas oder in der Erotik zu verankern. Und als ich vorhin kurz von Mackenzie Walk gesprochen habe, und dem ihrer Versuche, aus diesem Deadlock rauszukommen zwischen Male Gaze und Female Gaze, da meinte ich eigentlich was ganz Ähnliches. Das ist so ein Aussprechen für die Ästhetik, für die Sinnlichkeit und dass darin eine Ethik liegen kann, die aber jetzt nicht so eine plattische politische Demokratisierung ist, wie sie vielleicht noch sozusagen man das rauslesen kann aus Walter Benjamins Aufsatz, obwohl er das ja, glaube ich, auch nicht so klar sagt. Und da und ich bin oft ein bisschen, also sagen wir mal so, Ethik ist nicht mein Lieblingsbereich in der Philosophie, aber Ethik mit Ästhetik zu verbinden, das öffnet nochmal so ganz neue Bereiche. Das finde ich eigentlich sehr, sehr überzeugend. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging.
Ja, vielen Dank. Das war jetzt super genau. Ich glaube, das, was ich auch total interessant fand, war nämlich genau in diesem letzten Schritt, dass sie genau sich dafür ausspricht, eben für die Ästhetik. Und das natürlich überzeugt mich das total. Aber ich finde irgendwie diese ethische Dimension daran total spannend. Also weil mich diese Themen natürlich auch alle, ich denke, wir uns alle irgendwie berühren und ich da auch Handlungsbedarf sehe und sowas. Auf der anderen Seite auch, wenn wir zurückkommen zu dem, genau, was du eben sagtest, mit diesem Male Gaze, Female Gaze, also zu dem Binären, ist, glaube ich, das, was mich an der Ästhetik so unglaublich reizt und einfach immer wieder auch nährt, dass es eben nicht nur diese binären Oppositionen gibt, sondern eben, dass es so ein Reichtum an Ambivalenz, an Ambiguität und dass es wunderschön ist, das auszuhalten. Also dieses... Und das meistens ja einfach dieses Dinge, die zu Fragen anregen und so. Also natürlich, wenn es zu Überschreitungen und zu Grenzverletzungen kommt, dann ist es nicht mehr schön, ja. Also wenn jemand zu Schaden kommt oder sowas. Aber das, also ich glaube, bei dem Text von Rachel Ormel, da fand ich total interessant, wenn man eben über Hand spricht, jetzt, dass das eben die Berührung eben so als zwischenmenschliche Interaktion, die einem ja so kaum noch bewusst war, so ganz stark wieder ins Bewusstsein gekommen ist eigentlich, ne, im letzten Jahr. Und das für mich ganz viel dadurch auch klar geworden ist eigentlich, also dass diese Frage danach irgendwie, was für ein Mensch bin ich eigentlich, wie taktil bin ich eigentlich, ist mir eigentlich erst bewusst geworden, dadurch, als es angefangen hat, total zu fehlen oder einfach auch zu einer Gefahr zu werden. Ne? Also dieses Menschen umarmen zu können oder einfach nur so eine ganz kleine Geste. Also ich bin eigentlich schon auch jemand, der auch auf Abstand durch die Welt geht. Aber tatsächlich diese ganzen Berührungen irgendwie umdeuten zu müssen, fand ich eine ganz schwierige Lektion in den letzten Monaten. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Auch sehr. Und was dann natürlich Berührung mit anderen Menschen. Aber ganz am Anfang war es ja auch noch so, da gab es ja dann diese Horrormeldung, der Virus, dass sich irgendwie das wie stundenlang auf irgendwelchen Objekten hält und so. Und dann hat man auch Dinge ganz anders angefasst. Natürlich ist es total in den Vordergrund gerückt. Und dann sind aber neue Gesten entstanden, die ich irgendwie auch... Also ich versuche dann immer so ein bisschen zu gucken, was Neues entsteht und was vielleicht auch schön ist oder so. Ich habe an mir selber gemerkt, dass ich dann so ganz exaltierte Verabschiedungs- und Begrüßungsgesten mache, die eher wie so ein Knick sind. Und als würde ich irgendwie, ich weiß nicht, woher ich das habe, irgendwie habe ich angefangen, irgendwie so einen virtuellen Hut zu ziehen und einen Knicks dazu zu machen. ganz am Anfang. Also und sowas entsteht dann neu und so. Aber ja, klar, das ist, ist in den Vordergrund gerückt. Ich glaube, als dieser Text rausgekommen ist, ich glaube, der ist, dieser Reader ist relativ neu. Jetzt gibt es diese Woche auf, beim ICI auch ein Panel dazu. Ich kann es im Podcast deswegen sagen, weil die, ich weiß, dass das ICI seine Vorträge auch immer online stellt dann danach. Also Rachel Ormiller und ich glaube, zwei andere Leute sprechen genau über Berührungen und ausgehend von diesem Reader, den sie da gestellt, zusammengestellt haben, in Bezug auf die Corona-Pandemie. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie sie das dann in Verbindung bringen werden.
Ja, total, ja.
Ja. Und aber was ich, weil du vorhin noch schon meintest, dass dir aufgefallen ist, wie sie mit den Worten spielt, ne, was ja auch eine Ästhetik ist, also wie sie ihre Gedanken eigentlich auch aus der Wortästhetik vielleicht entwickelt, das ist mir auch aufgefallen und ich fand das irgendwie schön, dass einerseits, also ich finde, der Text fängt so an, dass man denkt, ah, das eine ist blöd und das andere ist gut. Ah ja, sich auf Abstand zu bleiben ist natürlich so ein bisschen safe, aber auch vielleicht so ein bisschen Nase nach oben und distanziert. Und natürlich will ich die Dinge erfahren, ich will die natürlich anfassen. Und dann durch leichte die Worte, die sie dann verwendet, kippt es aber schon so ganz leicht ins Gefummel. Ne? Also dass man sie spricht von greedy hands und ich weiß nicht mehr ganz genau, welche Formulierung sie verwendet, aber auf einmal hat man das Gefühl, dass die Dinge über die Hände erfahren wollen, was ja was sehr Sinnliches hat, natürlich im nächsten Moment ins Übergriffige kippen kann. Und das ist allein schon durch die Sprache angedeutet.
Ja, ganz toll. Genau, ich finde auch dieses Unersättliche irgendwie, ne? Also dieses, genau wie du sagst, das Gefummel, das ist dann sofort, also dieses irgendwie, ja, man muss mal gucken, mal so vorsichtig prüfen, ob das irgendwie so was ganz anderes, als wenn man da anfängt zu grapschen, ja? Also diese, dieses Spiel hat sie und ich glaube, was mir eben wirklich auch unheimlich gut gefallen hat in dem Text, ist dieser Raum, den sie aufmacht, das habe ich, glaube ich, jetzt schon mehrmals gesagt, aber dieses auch als wieder einen Schritt, also aus, wenn man einen Schritt weg gemacht hat, wieder einen Schritt hin machen können. Also dieses tatsächlich sich einen Raum schaffen, auch wenn man zu nah dran war, dann auch wieder zurückgehen zu können. Also dieses Hin und Her, was eigentlich Sprache ja gerade auch ermöglicht. Ja, genau, also ganz, ganz wunderbar.
Mir fällt gerade noch ein, dass ich, das habe ich noch gar nicht in Verbindung gebracht, aber ich habe vor drei Jahren, glaube ich, oder so, habe ich eine Videoinstallation gemacht, eine Objektinstallation, in der Filme zu sehen waren und das Ganze hieß The Act of Handling. Und es waren Filme zu sehen, wo man nur weiße Handschuhe sieht und das sind die, mit denen ja normalerweise Kunstobjekte gehandhabt werden, aber es sind auch so die Handschuhe, die so ein Pantomime-Artist anhaben würde und die Objekte in der Hand halten und die eigentlich so erstmal halten, vorsichtig halten und dann aber anfangen, so langsam so abzufummeln. Und da passiert nämlich was ganz Ähnliches, dass es kippt von, es ist ein vorsichtiges, respektvolles Halten, ich will den Gegenstand nicht beschädigen und dann kippt es aber ganz schnell in so ein Begrapschen der Dinge.
Großartig. Ja, ja. Ganz toll.
Also auch so diese komische, ja, also und das meint sie, glaube ich, mit diesem Vor und Zurück, ne? Also eine Vorsicht, zu viel Vorsicht sozusagen ist, wird der Sache nicht gerecht und zu nah ran wird der Sache aber auch nicht gerecht oder dringt halt und da kommt die Ethik ins Spiel dann in den Bereich von jemand anderen ein.
Mhm. Ja. Ja, ja, genau. Und ich habe eine sehr gute Freundin, Barbara Nathalie Agel, die hat mit ihrem Mann zusammen einen Reader herausgekriegt über Flirten, über das Flirten als etwas, was natürlich genau im Dazwischen lebt, ja, also was eben gerade nicht die Eindeutigkeit will und kann. Also das ist nur effektiv, wenn man flirtet, wenn man eben nicht so richtig weiß. Und das ist natürlich genau das, dieses, wenn es dann, und das ist eben das was du, glaube ich, gerade eben so wunderbar mit den Fingern, mit den Händen und die dann eben so ganz vorsichtig sind am Anfang und dann anfangen zu grapschen. Also dieses total Übertriebene auch, ja. Also dieses Dazwischen ist eben dieses etwas, wo dann alles gemeint sein kann oder auch nicht. Und genau das kann so schön sein. Und das ist natürlich aber auch gefährlich, wenn es von einer Seite eben anders gemeint wird als von der anderen, ja. Oder enttäuschend im ganz normalen Falle vielleicht oder so, ja. Aber dieser Raum dazwischen ist das, was mich total fasziniert eigentlich, auch als Deutungsraum und also da sind wir dann wieder bei der Ästhetik.
Genau, ja. Und hier geht nämlich Erotik und Ästhetik und Ethik zusammen. Und das finde ich, das sind doch Bereiche, die man normalerweise nicht zusammen denkt. Das ist doch irgendwie eine tolle, und alles hat eben mit diesem noch nicht wissen, zögern, diesem Zwischenbereich, von dem du gerade auch gesprochen hast, zu tun. Ich glaube, warum ich das überhaupt nur ins Spiel gebracht hatte, jetzt sind wir ja so bei diesem Text gelandet und haben den ja viel besprochen. Ich glaube, warum ich es ursprünglich ins Gespräch gebracht hatte, war wegen dieser Ambiguität, die ich darin gesehen habe und die ich in der Fotografie, die du in der Fotografie ja auch analysierst und dann in der Verbindung mit der Hand. Jetzt hast du gemeint, du kannst es aber auf deine Arbeit gar nicht so richtig anwenden und hast dann, oder es gibt Ähnlichkeiten, vielleicht Parallelen, aber es gibt jetzt keine Anwendung auf deine Forschung. Aber du hast kurz erwähnt, dass du dich sowieso von den Fotobüchern wegbewegst. Hast du ein neues Thema, in dem du jetzt arbeitest?
Es ist ein bisschen lustig, weil ich mich doch immer wieder irgendwie mit Bildern und Büchern beschäftige, und aber das Gefühl habe, irgendwie, ich weite das doch irgendwie aus und mich lässt es nicht los, dass irgendwie, also dass zum Beispiel auch Gedichte irgendwie an sich, also natürlich, das ist auch banal, wenn ich das so sage, aber Gedichte haben natürlich eine ganz stark grafische Form und die arbeiten aber auch mit einem Raum. Also für mich sind Gedichte eigentlich architektonisch. Und sich das ein bisschen genauer anzugucken, finde ich ganz spannend. Und aber auch Kinderbücher, Bilderbücher, da schreiben sich dann Fragen fort aus den Fotobüchern. Also wo sitzt der Text auf der Seite, wo sind die Bilder, wie interagieren die, wie viel Text muss man überhaupt haben? Also es ist natürlich bei verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich und sowas. Und dann gibt es aber so ganz tolle Momente, wenn man dann irgendwie so ein Kinderbuch findet, was so eine ganz irre Geschichte auf einmal erzählt oder sowas. Also weil sich viele, viele Sachen bewegen sich in ähnlichen Mustern bei Kinderbüchern. Und dann gibt es immer wieder so tolle Sachen. Und Walter Benjamin hat so ganz wunderbare Passagen zum Kinderbuch. Und da würde ich dann gerne nochmal drauf zurückkommen auch, und wo er dann sagt, dass Kinder in einem bestimmten Alter eben in Kinderbücher so richtig, also die treten dann einfach ein in diese Bücher wie auf eine Bühne, und dann umwölkt sie die Farbe und sie tun mit im Spiel und das ist meine eigene Leseerfahrung eigentlich auch von Romanen oder sowas. Und diese Leselust oder Lesefreude an Bilderbücher geknüpft, ist, glaube ich, das, was mich jetzt als nächstes irgendwie bewegt.
Mareike, super, vielen, vielen Dank für das Gespräch und schön, dass du da warst.
Ja, ich danke dir.